begrüße euch recht herzlich von zu Hause aus. Das Thema der heutigen Predigt ist Treue. Im Paradies fragt Eva Adam: Liebst du mich? Und er antwortet: Natürlich, wen denn sonst? Treue laut Duden, auch Ergebenheit, ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit eines Akteurs gegenüber einem anderen, einem Kollektiv oder einer Sache ausdrückt. Im Idealfall basiert sie auf gegenseitigem Vertrauen bzw. Loyalität. Eine Übersetzung von Treue ins Englische heißt faithful. Wörtlich übersetzt bedeutet das voller Glauben. Das finde ich sehr schön und passend. Ich glaube meinem Gegenüber. Ich glaube an ihre Treue, ihre Liebe, ihre Zuverlässigkeit und so weiter. Treue hat auch mit Liebe zu tun. Wenn ich meine Frau liebe, fällt es mir leicht, ihr treu zu sein. Wem gegenüber kann ich noch treu sein? Freunden, Familien, dem Heimatland oder einem Fußballverein? Wer hier ist Fan von einem Fußballverein? Bist du Fan von einem Fußballverein?
Ja, ich bin Fußballverein von Bayern.
Von Bayern? Vielen Dank. Und von welchem Verein warst du das vorher?
Von keinem.
Von keinem? Dankeschön. In der Regel bleiben wir einem Verein treu. In meiner Predigt habe ich 4 Punkte. Was hält uns davon ab, treu zu sein? Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Wem treu sein? Und treu sein bis zum Schluss. Fangen wir an mit, was uns davon abhält, treu zu sein. Die Frau mit dem goldenen Haar. Ich habe mal von einem psychologischen Gleichnis gehört. Ein junger Mann in einer Beziehung sieht an einer Party eine Frau mit goldenen Haaren. Er ist hin und weg und sagt sich, die ist es. Die muss ich haben, um glücklich zu sein. Er geht auf sie zu, spricht sie an und sie verlieben sich ineinander und gründen eine neue Beziehung. Doch nach einiger Zeit verliert ihr Haar den goldenen Glanz. Er geht wieder an eine Party und sieht wieder eine Frau mit goldenen Haaren. Und er denkt sich wieder, die muss ich haben, um glücklich zu sein. Und er spricht sie an und so weiter und so weiter. Es ist die Versuchung, die uns davon abhält, treu zu sein. Und sie hat viele Gesichter. Und vielleicht gefällt eines davon auch uns. Jemand, der mich so viel besser versteht als mein Ehepartner. Jemand, der das Besondere in mir erkennt und wertschätzt. Der mir nicht ständig sagt, was ich tun oder zu lassen habe. Oder jemand, der das tut. Jemand, der meinen Körper genauso bewundert wie auch ich. Der intellektuell auf der gleichen Welle ist wie ich. Jemand, mit dem ich mich zeigen kann und alle mich dafür beneiden. Jemand, mit dem ich mich endlich wieder gut fühle. Eigentlich geht es darum, jemanden zu haben, der meine Bedürfnisse befriedigt. Und wer sucht, findet jemanden, der das besser machen zu können scheint, als mein momentaner Partner. Aber Friedrich Schiller sagt schon, der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Treu sein ist eine Entscheidung. Und treu sein auch. Letzteres hat meines Erachtens mit Egoismus zu tun. Wenn ich untreu bin, sage ich damit meinem Gegenüber, du reichst nicht, du bist nicht gut genug für mich. Und wer kennt das Gefühl, betrogen worden zu sein? Das ist grausam, es verletzt und wertet ab. Das gibt es in allen Lebensbereichen. Wer war schon einmal untreu? Auch hier gibt es welche, die so etwas als ganz normal ansehen. Andere plagt es, weil sie wissen, dass sie etwas falsch gemacht haben und wollen es klären oder zumindest erklären und hoffen auf Vergebung. Wenn ich es schaffe, treu zu sein, dann habe ich mich unter Kontrolle. Und wenn ich über meine Gedanken und Gefühle herrschen kann, schaffe ich es auch, in schwierigen Situationen treu zu bleiben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Die herrschen. Schon am Anfang der Bibel warnt uns Gott vor der Sünde. Sie lauert auf uns. Das heißt, dass sie deine Schwachstellen und Gewohnheiten kennt oder versucht, sie dir angenehm zu machen. Wenn du dich darauf einlässt, wird sie über dich herrschen und dir sagen, was du zu tun hast, anstatt umgekehrt. Und Sünde wird dich nicht zum Leben führen, sondern zum Tod. Das ist ihr Lohn. Das kennen wir schon von Adam und Eva, welche auch schon gewarnt wurden. Als sie im Paradies waren, mussten sie nur in einer Sache treu sein. Und von all den vielen Bäumen durften sie nur von einem nicht essen. Das, was man nicht haben kann, scheint oft so attraktiv. Anstatt sich an dem zu freuen, was man hat. Wie alles beginnt es in unserem Kopf, biblisch ausgedrückt in unseren Herzen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Gott spricht zu uns in der Bibel, dass wir achtsam sein müssen mit dem, was wir in unser Herz lassen. Auch er kennt unser Herz und unsere Schwachstellen, aber im Gegensatz zu der Sünde meint er es gut mit uns und will uns helfen. Und der Lohn, den wir bei ihm bekommen, ist das ewige Leben. Wenn er sagt, dass wir darauf Acht haben sollen, dann haben wir auch die Möglichkeit dazu. Jetzt gibt es Tipps von Experten. Was bedeutet euch Treue?
Okay. In Gedanken, in Worten und in der Tat zueinander zu stehen und zu dem Bund, den man miteinander geschlossen hat.
Zum Anlass stehen, auch wenn die Beziehung angespannt ist. In Bezug auf Andrea bedeutet es, dass sie mein nächster Nächster ist und ich niemanden an ihre Stelle treten lassen darf. Dass ich jeden Gedanken an eine mögliche andere Frau in keinem ersticke.
Gab es problematische Zeiten und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, es gab problematische Zeiten. Ich glaube, es wäre nicht normal, wenn es die nicht mal gäbe.
Es gab eine Zeit, als wir so Mitte 40, Ende 40 waren, da hatten wir als Ehepaar eine Zeit, was uns nicht so gut ging.
Unsere Ehe ist in dem Sinne speziell, dass Eugen auch Pastor ist. Ereignisse aus der Gemeinde können auch in unsere Ehe hineinspielen. Es gab eine Zeit vor 12 Jahren, als es Streit und Spaltungen gab im Ältesten- und Weiterkreis. In dieser Zeit hatte ich Zweifel, ob ich den richtigen Mann geheiratet hätte. Hervorgerufen durch die Zweifel und Streitpunkte, die es innerhalb unseres Freundeskreises in der Gemeinde gab. Das hatte mich innerlich auch ins Wanken gebracht, meine Loyalität zu Eugen in diesem ganzen Durcheinander. Bis dann klar war, auch wenn engste Freunde gehen, was schmerzlich war, Gott hat Eugen und mich zusammengestellt und ich bin an seiner Seite. Er ist mein Mann und er ist der Richtige und Beste für mich.
In dieser Zeit, wie auf der späteren Zeit von Andreas Erkrankung, musste ich mich mehrfach entscheiden, Andrea einfach so anzunehmen, wie sie nun mal ist. Und wie sich die Bogen dann wieder geglättet haben, beziehungsweise eben die Situation sich in ihrer Krankheit oder nach ihrer Krankheit sich wieder auch für mich normalisiert hatte. Ich habe mich gefragt, was ich zur konstruktiven Lösung der Situation beitragen kann.
Was ist euer Rat an andere, wie sie es schaffen können, treu zu sein?
Niemals die Beziehung in Frage zu stellen, den Partner nicht mit anderen zu vergleichen.
Reden miteinander, das Gespräch suchen, auch wenn es Streitpunkte gibt. Keine Geheimnisse haben voreinander. Und wenn man unter Druck gerät, egal aus welcher Richtung, ob von innen oder von außen, Hilfe suchen und in Anspruch nehmen.
Vielen Dank für eure Offenheit und eure Unterstützung. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf einen interessanten Artikel von einem Pfarrer Horst Peter Pohl gestoßen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, stellt Gott fest. Deshalb schafft füreinander da sein sollen. Sie sollen ein Fleisch sein, heißt es in der Schöpfungsgeschichte. So fest sollen sie zusammengehören. Jesus bekräftigt das später. Die zwei werden nicht mehr zwei sein, sondern ein Fleisch. Denn was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Es gibt schon im Alten Testament die Möglichkeit der Scheidung. Allerdings war die dem Mann vorbehalten. Er konnte eine Frau verstoßen, wenn sie ihm nicht mehr gefiel, er an ihr etwas Anstößiges fand oder er sie hasste. Für Frauen gab es diese Möglichkeit nicht. Auch eheliche Untreue war ein Tatbestand, der nur für Frauen galt. Zwar galt das sechste Gebot auch für Männer, aber nur, wenn sie mit verheirateten Frauen Sexualverkehr hatten, weil sie dann die Ehe eines anderen Mannes brachen. Frauen hingegen drohte die Todesstrafe. Durchaus provozierend verstärkt Jesus das Gebot in der Bergpredigt. Wer eine Frau begehrlich ansieht, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Männer durften zu der Zeit des Alten Testamentes mehrere Frauen haben. Treu sein mussten sie nur in Bezug auf die Verpflichtung, für sie zu sorgen und gegebenenfalls auch nach einer Trennung den Brautpreis und einen zusätzlich vereinbarten Preis zu zahlen. Zitat Ende. Bei Mark Twistle habe ich Folgendes gehört. Einmal brachten die Pharisäer eine Ehebrecherin zu Jesus, damit er über sie urteilt. Das wirft zwei Fragen auf. Wie haben die Pharisäer das mitbekommen? Sehr wahrscheinlich ist der Akt nicht öffentlich passiert. Das heißt, sie müssen es beobachtet haben. Und wo war der Mann dazu? Zum Ehebruch muss man mindestens zu zweit sein. Doch sie brachten nur die Frau zu Jesus. Wahrscheinlich war die ganze Situation geplant, um Jesus eine Falle zu stellen. Doch der bleibt auch darin treu, dass Gnade über Recht steht. Laut dem Gesetz hätte die Frau sterben müssen. Jesus bestätigt das und sagt, dass der, der noch nie gesündigt hat, den ersten Stein werfen soll und schreibt etwas in den Boden. Wir wissen nicht, was entschieden. Vielleicht waren es die Lieblingssünden der Pharisäer oder die Namen ihrer Freundinnen. Und diese gingen einer nach dem anderen. Die Pharisäer waren ihren Prinzipien treu. Sie legten Richtlinien fest, an die sich jeder gläubige Jude zu halten hatte. Sie machten das in besten Absichten, um Gott zu gefallen und alles richtig zu machen. Jesus prangert sie jedoch an, da sie den Menschen unauflastbare Bürden vorschrieb und selbst keinen Finger krumm machte. Weiter zeigt er ihnen auf, dass sie ihr eigenes Gesetz über das von Gott stellten. Es kann sein, dass wir meinen, Gott zu gefallen, indem wir an etwas festhalten, was eigentlich am Ziel vorbeischießt, ohne es zu merken natürlich. Nur, wer kann uns dabei helfen, zu erkennen, worin wir treu sein und was wir lieber lassen sollen? Es ist der Heilige Geist. Er ist gekommen, um zu bleiben, treu, als Helfer und Tröster. Und ich denke, dass es gut ist, Zeit mit ihm zu verbringen, sich ihm zu öffnen und zu fragen, was er möchte. Die Predigtreihe heißt ja auch Frucht des Geistes. Wer sich mit Obstbau etwas auskennt, weiß, dass Fruchtbäume Pflege brauchen. Man muss sie schneiden, vielleicht düngen, gegen Schädlinge spritzen, bevor man ernten kann. Bis dahin kann es Jahre dauern. Und nebenbei gesagt, wenn jeder seinem Ehepartner treu ist, können sich keine Geschlechtskrankheiten verbreiten. Wenn jemand vor einigen Jahren an AIDS erkrankte, bedeutete das noch ein Todesurteil. Durch die Forschung wurden Therapien entwickelt, um diese Patienten zu heilen. Sie mussten über 30 Tabletten einnehmen. Heute ist die Pharmaindustrie so weit, dass eine Tablette reicht. Es gibt sogar schon Medikamente, um das Virus zu unterdrücken. So kann man etwas vor dem ungeschützten Verkehr einnehmen, um sich bei seinem Liebhaber nicht anzustecken. Auf ärzteblatt.de von 2021 habe ich folgenden Artikel gefunden. Die Bilder erspare ich euch. Die Inzidenzen und Prävalenzen von bakteriellen, sexuell übertragbaren Erkrankungen wie Gonorrhoe oder Syphilis nehmen in vielen westlichen Ländern stark zu. Das gilt auch für Deutschland. Hier ist die Gonorrhoe zwar nicht bundesweit meldepflichtig, aber in einzelnen Bundesländern. In Sachsen zum Beispiel haben sich die Fallzahlen pro 100.000 Einwohner zwischen 2001 und 2015 mehr als verzehnfacht. Deutlich weniger sexuell übertragbare Krankheiten in Corona-Zeiten. In Norwegen hat die Corona-Pandemie und das durch sie notwendig gewordene soziale Abstandhalten auch positive medizinische Auswirkungen. Eine entsprechende Statistik legt heute das Nationale Gesundheitsinstitut in Oslo vor. Demnach sanken im Jahr 2020 die Tripperfälle um 39%, Chlamydieninfektionen um 11% und HIV-Infektionen um 20%. Je nach Geschlechtskrankheit betrifft es nicht nur die beiden Liebhaber, sondern kann auch auf das gezeugte Kind übertragen werden. Die Therapien reichen von einfachen Antibiotika-Anwendungen bis zu lebenslangen Behandlungen. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Tut nichts aus Eigennutz und um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan schloss einen Bund mit David, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David. Dazu seine Kleider, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. David heiratet eine Tochter König Sauls, der ihn töten will. Jonathan, der Sohn von König Saul, redet seinem Vater zu, dass er David nicht tötet. Dieser verspricht es, doch immer wieder kommt ein böser Geist auf ihn und er gerät in Rage über David und will ihn immer wieder umbringen. Und Jonathan ließ nun auch David spüren bei seiner Liebe zu ihm, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Jonathan verhilft David zur Flucht, damit Saul ihn nicht tötet und wird dabei fast selbst vom Speer seines Vaters durchbohrt. David hält sich in einer Wüste auf und Jonathan besucht ihn. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht. Sauls, meines Vaters Hand, wird dich nicht finden und du wirst König werden über Israel. Und ich werde der Zweite sein nach dir. Das weiß auch Saul, mein Vater. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. David blieb in Horesha, aber Jonathan zog wieder heim. Weh ist mir um dich, mein Bruder Jonathan, bekennt David offen. Deine Liebe war mir mehr als Frauenliebe. Was für ein Freund. Der Kronprinz sagte dem Hirtenjungen, dass er eines Tages den Platz einnehmen wird, der eigentlich ihm zusteht. Noch höher achten als sich selbst kann er kaum. Aus meiner Sicht ist dieses Verhalten menschlich unmöglich. Ich denke, dass hier schon die Frucht des Geistes am Wirken ist. Das nächste Beispiel handelt von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen? Zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin? Und dass der Vater in mir ist, was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen etwas bittet, werde ich es tun. Als erstes erkennen wir hier, dass Gott, der Vater und Gott, der Sohn, Jesus, eins Das hat sich schon bei Petrus ereignet. Das Wirken der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Bahren auf die Straße trug. Nur damit der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Von solch einer Geschichte wissen wir von Jesus nicht. Der Sohn Gottes ist also auch treu in seinen Zusagen. Er steht zu dem, was er uns verheißt. Eine weitere Verheißung ist, dass alles, was wir in Jesu Namen bitten, er tun wird. Warum? Damit er dadurch seine Herrlichkeit offenbart. Nein, es ist nicht seine eigene, sondern er macht es wegen der Herrlichkeit des Vaters. Er ist so treu und achtet Gott den Vater höher als sich selbst, dass er allen Ruhm ihm zukommen lässt. Wenn aber jeder, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Bei diesen Bibelstellen erkennen wir Zusammenarbeit der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist wird im Namen von Gott, Namen Jesu von Gott gesandt. Und er wird von Jesus nehmen und es an uns geben. Als Jesus wieder in den Himmel geht und die Jünger traurig sind, sagt er, dass es gut ist, dass er geht. Sonst kann der Heilige Geist, der Tröster und Helfer, nicht kommen. Wem treu sein? Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Viele Jahre, nachdem ich mich bekehrt hatte, lernte ich eine Frau kennen. Und sie hatte Zugang zu illegalen Substanzen. Etwas, mit dem ich schon lange nichts mehr zu tun hatte. Und woraus mich Jesus auch befreite. Aber es fühlte sich so gut an. Weiter waren wir am Wochenende auf Partys, welche die ganze Nacht und länger dauerten. Die Beziehung ging in die Brüche, der ja alles zu viel und intensiv wurde. Doch mir war die Szene wichtiger und ich ging allein weg. Also kam ich auch kaum noch in den Gottesdienst. Dies fiel den Ältesten auf und sie luden mich zu einem Gespräch ein. Ich musste mich entscheiden, wie ich mein Leben weiterführen wollte, weil es zusammen ging nicht. Es war ein Geschenk, dass ich mich wieder neu zu Jesus bekennen durfte und es mir leicht fiel, das wilde Nachtleben aufzugeben, welches mit der Zeit auch langweilig wurde. Es war mit der Zeit auch immer wieder dasselbe. Kurz darauf durfte ich den Männerhauskreis leiten, wurde später Ressortleiter und schließlich Ältester. Und das, ohne dass ich jemals einen Vorwurf von Gott oder meinen Gemeindegeschwistern gehört hätte. Gott ist treu, auch wenn ich untreu bin. Er lässt sich seine Ehre nicht nehmen, auch nicht von mir. Und das ist gut so. Gott fordert uns zur Treue auf. Wir sollen ihm treu sein. Die 10 Gebote beginnen mit: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Als erstes stellt sich Gott vor: Ich bin der Herr, dein Gott. Er möchte eine Beziehung mit uns haben. Er will uns Gutes tun. So wie er es an den Israeliten im obigen Text aufzeigt. Er hat sie aus der Sklaverei in die Freiheit geführt, frei zu sein für ihn. Diese haben später immer wieder mit ihrer Treue zu Gott zu kämpfen gehabt und sind von ihm abgefallen. Sie nahmen die Götter des Landes an, die sie nicht kannten und wovor Gott sie auch gewarnt hatte. Dazu gehörten auch sagt ja, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Er eifert um uns. In der heutigen Zeit gibt es auch Götter. Welche denn? Welche Gott den Platz streitig machen, der ihm zusteht? Auch wir sind oft gebunden an Gedanken, die uns innerlich unfrei machen. Gebunden an Verhaltensweisen, mit denen wir uns und anderen schaden. Letztlich sind wir gebunden an die Schuld, an die Sünde und an die Folge der Sünde, den Tod. Auch da macht Gott frei. Durch Jesus sagt es seinen Leuten zu: Ich habe dich befreit durch meinen Tod am Kreuz. Ich habe dich befreit von der Sklaverei, der Knechtschaft, der Sünde und des Todes. Das darfst du glauben. Das darfst du annehmen. In dieser Freiheit können wir heute leben. Nach Gottes Willen, nach seinem Geboten leben. Auch für uns kommt der Zuspruch vor dem Anspruch. Diesen Zuspruch haben wir nur in der Bibel, nur bei Jesus. Und laut Martin Luther, einen Gott haben heißt, etwas haben, worauf das Herz gänzlich trauert. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Jesus sagt an einer Stelle, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und der Mammon. Entscheide dich. Wir sollen unserem Auftrag treu sein. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. Jesus befiehlt uns, zu allen Nationen zu gehen. Dieser Befehl ist nicht ohne Verpflichtung. Alle seine Anhänger sind gemeinsam dafür verantwortlich. Jesus sagte, dass wir das Evangelium bis an das Ende der Erde bringen sollen. Das Joshua-Projekt ist eine Organisation, die untersucht, inwieweit Nationen bereits mit dem Evangelium erreicht worden sind. Und es scheint, dass mehr als 41% der gesamten Weltbevölkerung noch nicht erreicht worden sind. Was für eine gewaltige Aufgabe wartet also auf uns. Besonders wenn man bedenkt, dass es unter den Geretteten Menschen aller Stämme und Sprachen geben muss. Und dafür müssen wir nicht in irgendeinen Dschungel, außer du hast einen Ruf dazu. Dann sei diesem Ruf treu. Wir können vor unserer Haustüre anfangen, treu das Evangelium weitergeben. Unserer Familie, unseren Nachbarn, unseren Freunden und Arbeitskollegen oder an unserer Kibo, den Kindern und deren Eltern. Gott will sie alle erreichen. Er will nicht, dass jemand verloren geht. Und er will dich und mich dazu gebrauchen. Und in unserer Gemeinde haben wir noch genügend Platz. Und auch die Gemeinde, der Braut Christi, soll mir treu sein. Die Ehe ist wie ein Bild dafür. Ich glaube, dass Gott dich und mich in diese Gemeinde gestellt hat. Hier sollen wir uns mit unseren Gaben und Fähigkeiten einbringen, damit unsere Geschwister dienen und auch von deren Gaben etwas bekommen. Das ist der Ort, an dem wir geistlich wachsen, an dem ich regelmäßig mit euch im Lobpreis vor dem Thron Gottes komme. Und ich genieße es. Hier will ich Reich Gottes mitbauen und erleben, wie die Verheißungen, die wir erhalten haben, sich erfüllen. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Uns sind wir treu darin, Gott den 10. Teil abzugeben von allem, was wir erwirtschaften. Treu bis zum Schluss. In Matthäus 24 antwortet Jesus auf die Frage der Jünger, wann das Ende der Welt kommt. Den genauen Zeitpunkt kennt nur Gott der Vater. Aber dies werden die Vorzeichen sein. Hunger, Krieg und Erdbeben. Und dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Da dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Gott sagt schon voraus, was passieren wird und worauf wir achten sollen. Aber er verspricht auch, dass wir es schaffen können und dafür belohnt werden. In einem Bericht von Open Doors habe ich mal gelesen, für was sich die Christen, welche gefangen sind und gefoltert werden, Gebet wünschen. Es ist Standhaftigkeit. Dass sie es schaffen, Jesus treu zu bleiben, egal was kommt. Und in den Ländern, in denen Christen verfolgt werden, bieten diese für uns im Westen, dass auch wir standhaft bleiben und nicht durch unseren Wohlstand verführt werden. Vom treuen und bösen Knecht. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat, dass er ihnen zur rechten Zeit Speise gibt? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sie. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Platz geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Auf Wikipedia habe ich Gedanken von Daniel Mohn zu dieser Bibelstelle gefunden, die ich hier einfließen lasse. Der allgemeine Zustand der Christenheit ist also ein Wartezustand. Hier sehen wir zwei Sklaven, die das Gleiche machen, aber mit einer unterschiedlichen Motivation. Beim ersten geht es um eine Liebesbeziehung zum Herrn, die sich auf die Beziehung zu seinen Mitmenschen auswirkt, und beim zweiten geht es um den persönlichen Vorteil. Wir haben hier also eine christliche Gesellschaft, die zuerst einmal das Gleiche tut. Sie wartet auf den Herrn. Man kann nur dann auf den Herrn warten, wenn man an seine Wiederkunft glaubt. Die gesamte Christenheit wartet auf den Herrn, weil sie an die Verheißung des Wortes Gottes glaubt. Es stellt sich allerdings die Frage, ob der untreue Knecht nur deshalb auf den Herrn wartet, weil er sich auf Menschen stützt, die ihn beeindruckt haben, auf solche, die seine ganz persönlichen Idole geworden sind. Es ist sehr gut möglich, dass dieser Knecht von einer charismatischen Führungspersönlichkeit beeindruckt und beeinflusst ist und sie in irgendeiner Form kopiert. Seine christliche Existenz beruht auf einer Anhängerschaft von Menschen und nicht auf einer lebendigen Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Der treue Knecht tut diese Arbeit, bis der Herr kommt. Auch wenn die Umstände dazu vielleicht alles andere als ideal sind. Zum Beispiel kein Pastorengehalt, keine Ehre, dafür Schande, Spott, Hohn und vielleicht zusätzlich Verfolgung. Der Gott wohlgefällige Knecht zeichnet sich also durch Treue aus. Er lebt aus seiner Hingabe zum Herrn und dient ihm, ganz unabhängig davon, wie die Umstände sind. Er dient Jesus Christus sogar dann, wenn seine Erwartungen bezüglich der Wiederkunft des Herrn enttäuscht wurden. Er hat vielleicht während einer gewissen Zeit mit seiner Wiederkunft gerechnet und dann festgestellt, dass er sich täuschte. Nebenbei bemerkt, nach der Auferstehung Jesu Christi haben die Jünger ebenfalls einen ganz anderen Verlauf ihres Lebens erwartet. Wer die ersten Kapitel der Apostelgeschichte aufmerksam liest, wird feststellen, dass die Jünger teilweise mit der sichtbaren Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden gerechnet haben. Obwohl das Reich Gottes damals nicht für alle sichtbar gekommen ist, haben vermutlich alle Apostel bis an ihr Lebensende treu ihrem Herrn gedient. Und die meisten, vielleicht sogar alle, sind sogar für ihn gestorben. In Matthäus 25, 21. hast über wenig treu, ich werde dich über viel setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und abschließend möchte ich noch einen Bibelvers mit auf den Weg geben. Aus 2. Thessalonicher 3,3. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.
Ja, das war die Predigt.